SWR 1, der Sonntagmorgen mit Sebastian Frisch.
Schönen guten Morgen, hier ist SWR 1 am frühen Sonntag. Es ist der letzte Tag heute beim dritten ökumenischen Kirchentag in Frankfurt. Es wurde viel gesprochen und diskutiert in den letzten Tagen, meistens online. Es gab zum Beispiel Diskussionsrunden zum Klimaschutz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aber neben den ganzen gesellschaftlichen Debatten ging es natürlich auch um Glaubenspraxis und um geistliche Impulse. Die gab es nicht nur bei Gottesdiensten, Bibelarbeiten und Workshops, sondern auch in vielen Gemeinden. Meine Kollegin Claudia Barthe hat zum Beispiel eine Stationenandacht in Mainz besucht.
Die Tür zur evangelischen Kirche in Mainz-Drais ist offen. Drinnen spielt jemand auf der Orgel, doch der Treffpunkt ist draußen. Vor einer Tafel mit Texten stehen ein paar Stühle für eine kurze Meditation. Das ist eine von drei Stationen der ökumenischen Stationenandacht. Die anderen beiden befinden sich vor der katholischen Kirche und der Kapelle im Stadtteil. Nach und nach schauen ein paar Besucher vorbei. Es sind vor allem ältere Gemeindemitglieder. Fast alle kennen sich. Die Gemeindevorsitzende Annette Kniepert begrüßt sie.
Ich finde das schön, dass Sie jetzt zu unserer Station kommen. Wir haben hier Abendmahl und Eucharistie. Also das ist jetzt hier so ein kleines Brötchen. Können Sie sich auch gerne mitnehmen. Und ein kleines Fläschchen Saft.
Das Thema der Station vor der evangelischen Kirche ist das Abendmahl. Die Besucher sollen darüber ins Gespräch kommen und sich austauschen. Und das scheint zu funktionieren. Auch Pfarrer Rudolf Göttle von der katholischen Kirche lernt noch etwas Neues.
Die Katholiken sagen, dass wenn das Brot gewandelt ist durch die Worte Jesu und durch den Priester, das ist bei uns ganz wichtig, dann ist das die Realität, auch wenn jemand sagt, ich glaube nicht daran. Und deswegen wird das übrig gebliebene Brot dann im Tabernakel aufbewahrt. Und bei den Evangelischen ist es eben möglicherweise auch ein symbolisches Verständnis.
Ja, aber wir heben das Brot auch auf und den Wein, den schütten wir dann in die Erde.
Die evangelische und die katholische Gemeinde in Mainz-Drais veranstalten schon immer viel gemeinsam. Ein gemischtes Team organisiert normalerweise einmal im Monat eine ökumenische Andacht in der kleinen Kapelle. Es gibt viele gemischte Ehen und natürlich kennt man sich einfach. Ob ein Gottesdienst katholisch oder evangelisch ist, sei deswegen manchmal gar nicht mehr so wichtig, sagen einige Gemeindemitglieder.
Ich bin katholisch. Wenn ich in evangelischen Gottesdienst gehe und ich halte es für richtig, dann gehe ich da auch zum Abendmahl. Das ist meine Entscheidung und meine Gewissensentscheidung. Und ich denke, das wird immer intensiver. Ja. Wir kommen uns immer näher.
Ich glaube, an der Basis wächst es auch schneller zusammen als in der Hierarchie weiter oben.
Dass der Kirchentag nur digital stattfindet, hat viele sehr enttäuscht, erklärt die evangelische Gemeindevorsitzende Annette Kniepert. Umso wichtiger ist ihr jetzt die Begegnung vor Ort.
Dass wir so miteinander ins Gespräch kommen, das finde ich ganz toll.
Es gibt kleine Menschen, große, dicke oder auch dünne. Jeder von uns ist einzigartig. Übermorgen dreht sich hier im SWR alles um Vielfalt beim großen Diversity-Tag. Wir wollen heute Morgen schon mal drauf einen Blick werfen. Mein Kollege Utku Pasakaya hat sich in Stuttgart mal umgehört. Wie vielfältig ist eigentlich Ihr Freundeskreis?
Also ich persönlich finde Vielfalt schon sehr wichtig. Wenn man Leute aus verschiedenen Kulturen kennenlernt, dann lernt man natürlich auch viel und verschiedene Blickwinkel und Perspektiven auch zu sehen.
Wir sind ja Individuums und niemand ist ja gleich. Das ist für mich auch Vielfalt. Es muss ja nicht nur Hautfarbe sein, kann ja auch ein anderer Klamottenstil sein oder andere Interessen so. Vor allem, ich glaube, in unserer Generation ist das jetzt überhaupt kein Problem.
Mein Freundeskreis ist ziemlich bunt eigentlich. Es gibt sehr viele Sexualitäten und sehr viele ethnische Hintergründe.
Ich habe auch sehr viel Vielfalt in meinem Freundeskreis. Sehr viele Nationalitäten, viele Sexualitäten oder einfach nur der Unterschied an Persönlichkeit oder vielleicht auch sogar Musikgeschmack oder die Art, wie wir uns alle anziehen. Im Großen und Ganzen zählt ja die Persönlichkeit und wie wir miteinander klarkommen und nicht jetzt wirklich, ob jetzt alle eine Nationalität haben oder eine Sexualität.
Zu meinem Freundeskreis gehören Homosexuelle. Von einer guten Freundin, die Schwester sitzt seit Geburt im Rollstuhl, die ist bei jeder Party mit dabei. Also es darf einfach kein Thema mehr sein.
In die Richtung sollten wir gehen und dass wir das sowas noch thematisieren müssen, zeigt uns ja auch noch, dass wir viel Arbeit vor uns haben.
Eigentlich wäre es vorgestern, also am Freitag, eine echte Sensation gewesen. Nämlich dann, wenn beim traditionellen Blutritt in Weingarten auch Frauen mit Frack und Zylinder mitgeritten wären. Zum ersten Mal seit Hunderten von Jahren. Das wäre nach einer Entscheidung der Organisatoren möglich gewesen. Doch statt 2000 Pferden, vielen Musikkapellen und Tausenden von Pilgern gab es die größte Reiterprozession Europas nur in ganz klein, sozusagen als Mini-Blutritt. Mit wenig Musik und gerade mal 14 Pferden rund um die Heilig-Blut-Reliquie der Basilika Weingarten. Und eben ohne Reiterinnen. Thema war die Sache trotzdem, berichtet SWR-Reporter Dirk Polzin.
Es war Thema für einige der Besucherinnen auf dem Vorplatz der Basilika, als um 7 Uhr die Reliquie an den Blutreiter Dekan Eckehard Schmid übergeben wurde.
Schöner Schritt, dass man da sieht, dass da auch was vorangeht.
Würden Sie auch mitreiten, wenn Sie könnten?
Ja, doch. Mal zu sehen, wo sie überall lang gehen. Und als Ministrantin in der Basilika, da kriegt man nichts so von außen mit.
Es ist ein großer Einschnitt. Ich habe mit ein paar Frauen geredet, die sagen, das kommt bei mir gar nicht in die Tüte, weil ich bei der Musik bin, beziehungsweise es gibt Frauenthemen und es gibt Männerthemen und da muss man nicht auf jeden Zug aufspringen.
Doch der Mini-Ritt, bei dem nur wenige zuschauen durften, blieb diesmal noch männerdominiert. Mit durfte nur die bislang mit Männern besetzte Standartenabordnung. Dabei war der langjährige Heilig-Blutreiter selbst treibende Kraft, den rund 100 Blutreitergruppen zu ermöglichen, sich für Frauen zu öffnen. Die Forderung gäbe es seit Jahren, man könne sie nicht immer wegschieben.
Daher denke ich, ist es ein stimmiges Zeichen, wenn die Gruppen Schritt für Schritt sagen, jawohl, wir freuen uns, wenn auch unsere Frauen und unsere Mädchen als Blutreiterinnen uns begleiten. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr dann der Fall sein wird,
sagte Basilikapfarrer Eckehard Schmid vergangenen Freitag. Er und die anderen 10 Reiter waren zu einem Feldaltar östlich von Weingarten geritten, um dort in einer kleinen Andacht mit der Heilig-Blut-Reliquie Gottes Segen für Stadt und Land zu erbeten.
Allmächtiger Gott.
Bevor es wieder zurückging zur Basilika zum Schlusssegen und einem Festgottesdienst. Diesmal also noch keine Reiterinnen beim Blutritt. Corona funkte dazwischen. Aber die Sache läuft, meint diese Frau.
Zum einen finde ich die Tradition zu erhalten gut, wenn das Männersache bleibt. Zum anderen ist natürlich so, dass die Frauen im Moment in andere Positionen kommen, dass das eine Frage der Zeit war. Vielleicht jetzt einfach nur um ein Jahr verschoben.
Während wir hier unseren ersten Kaffee genießen und es so langsam hell wird, da ist in Japan schon früher Nachmittag. Wirtschaftlich gesehen spielt das Land, klar, ganz vorne mit, aber in vielen sozialen Bereichen, da hinkt das konservative Japan noch ziemlich hinterher. Zum Beispiel, wenn es um die gleichgeschlechtliche Ehe geht. Die wird zwar nach wie vor nicht anerkannt, aber es kommt Bewegung in die Sache. Im März erst, da stufte ein Gericht das Ganze als verfassungswidrig ein. Inzwischen gibt es rund 100 japanische Gemeinden, die immerhin ein Zertifikat ausstellen, dass die Partnerschaft zumindest als solche anerkennt. Mehr dazu von unserer Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann.
Feine Blüten stecken im kunstvoll drapierten Haar. Die Körper sind in glänzende mattweiße Kimonos gehüllt. Momo und Nana strahlen um die Wette an ihrem großen Tag. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich, wenn Momo mich so sieht. So aufgeregt, dass ich vorhin fast weinen musste. Beide stehen in einem buddhistischen Tempel. Die beiden Frauen versprechen einander, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Dann regnet es Blüten auf die Japanerinnen herab. Das Ereignis ist zwar nur ein Fototermin, der Tempel will mit den Bildern für eine Ehe für alle werben, aber dennoch sind alle ernsthaft bei der Sache, denn auch wenn der japanische Staat die gleichgeschlechtliche Ehe ohnehin bisher nicht anerkennt, spätestens seitdem Richter festgestellt haben, dass das verfassungswidrig ist und zudem mehr als 100.000 Unterschriften für eine Gesetzesänderung im Parlament eingebracht wurden, muss sich etwas bewegen. Das sieht auch der Mönch Myokan Senda so, aber er sagt auch, selbst wenn sich derzeit schon etwas bei der gleichgeschlechtlichen Ehe bewege, sei es doch beschwerlich, etwas zu verändern. Dabei würde eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung das gut finden oder anders gesagt, hätte nichts dagegen. Das ergab eine repräsentative Umfrage aus dem vergangenen Jahr und die zeigte auch, der Anteil der Befürworter wächst. Übrigens auch der Anteil der Menschen, die meinen, man müsste mehr über LGBT in der Schule lernen. Immerhin ist der Anteil an der Bevölkerung mit 9% auch nicht gerade klein. Japan hat rund 126 Millionen Einwohner. Der Mönch aus dem Tempel, unweit von Tokio, verweist auf seine Religion. Im Buddhismus, der aus Indien stammt, gibt es einen Leitspruch. Was lebt, soll Glück finden. Sozialer Status, Arbeit und Geschlecht spielen da keine Rolle.
Bildung, das ist die Lösung für viele Probleme, zum Beispiel als Mittel, um Arbeitsplätze zu schaffen, neue Technologien zu entwickeln oder auch um den Klimawandel zu stoppen. Und Bildung ist wichtig, wenn man den Aufstieg schaffen will. Oft hört man als Kind, wenn du dich in der Schule anstrengst, dann kannst du es weiter schaffen als deine Eltern. Aber stimmt nicht immer, denn Kinder aus benachteiligten Familien schneiden in der Schule deutlich schlechter ab als Kinder aus Akademikerfamilien. Und diese Kluft ist in Deutschland höher als in vielen anderen Ländern. Corona hat das leider nochmal verschärft. Es gibt aber auch vielleicht Lösungen, wie etwa im Kreis Böblingen. Meine Kollegin Sophie Rebmann mit einem Beispiel, wie hier ehrenamtliche benachteiligte Schülerinnen und Schüler unterstützen.
Aber die Hose ist doch okay, oder? Oder findest du die zu eng?
Also, mir ist es eigentlich egal, nur für Vorstellungsgespräche.
Nö, das ist okay. Der 16-jährige Mahmoud Bakker bereitet sich auf sein Bewerbungsgespräch vor. Raphael Kripczyk, sein Schülerpate, hilft ihm dabei. Auf die Kleiderprobe folgt ein Probegespräch.
Wie heißt die Marke von denen?
Sie sitzen bei den Backers im Flur, eingeklemmt zwischen Eingangstür, Ecksofa und Küche. Kripczyk bietet Mahmoud die Unterstützung, die ihm seine Mutter nicht geben kann. Die Familie floh 2015 aus Syrien. Weil der 16-Jährige dort nur 3 Jahre lang zur Schule gehen konnte, musste Mahmoud extrem viel Stoff nachholen. Dazu kam die neue Sprache mit dem neuen Alphabet. Deshalb ist Mahmoud dankbar für den Paten.
Am Anfang war ich schlecht in der Schule und ich hatte auch keine Lust, in die Schule zu gehen. Aber als ich ihn bekam, die Schule hat mir mehr Spaß gemacht, weil ich vieles auch konnte.
Seit 2 Jahren sind die beiden ein Team. Organisiert hat das Patenprogramm der Landkreis Böblingen.
Schreib dir das mal mehr auf. Weil
Mahmoud ist kein Einzelfall. Flucht und mangelnde Sprachkenntnisse können den schulischen Werdegang erschweren. Entscheidend für den Bildungserfolg sei aber etwas anderes, sagt der Hochschullehrer und Soziologe Aladin Elmar Falani. Der niedrige Bildungsstand vieler, auch deutscher Familien.
Wenn man aus benachteiligten Verhältnissen stammt, also die Eltern über keine höheren Bildungsabschlüsse verfügen, geringes Einkommen haben, dass das Entscheidende ist, wenn wir über Benachteiligung auch in Zukunft, also in der Biografie der Kinder und Jugendlichen sprechen.
Während die einen schon im Kindergarten Englisch oder ein Musikinstrument lernen, haben die anderen nicht einmal ein ruhiges Zimmer.
Das ist zum Teil schon messbar, bevor die Einschulung stattfindet, dass bestimmte motorische und kognitive Fähigkeiten schwächer ausgeprägt sind. Und das ist ein Effekt, der weitgehend darauf zurückzuführen ist, wie anregend das Umfeld ist.
Dorothee Rupf, Lehrkraft an der Grund- und Werkrealschule Gablenberg in Stuttgart, setzt sich dafür ein, diese Unterschiede auszugleichen. Beziehungsarbeit ist dabei das Allerwichtigste.
Wenn die Beziehung gut ist und wir da wirklich gut zusammenarbeiten, dann hat es schon auch einen Einfluss auf den Schulerfolg. Wir können aber natürlich nicht alles abfangen. Die Entwicklung eines Kindes fängt halt an, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist.
Und dann kommt noch das monatelange Homeschooling dazu, das die Arbeit enorm erschwert. Deshalb sieht Bildungsexperte Elmar Falani diese Zeit mit großer Sorge.
Diejenigen, die ohnehin schon in schwierigeren Situationen waren, werden jetzt noch stärker benachteiligt. Und wir hören ja jetzt schon die ersten Befunde, dass Zweitklässler und Drittklässler das Lesen und das Alphabet verlernt haben. Und das sind alles Dinge, die kann man wahrscheinlich nicht mehr ausgleichen.
Patenprojekte wie das von Mahmoud Bakker seien ein guter Weg, sagen beide Experten. Es brauche mehr davon und vor allem Ganztagsschulen mit qualitativer Betreuung, damit alle Jugendlichen Zugang zu umfassenden Förderangeboten erhalten.
SWR 1 am frühen Sonntagmorgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen und habe gleich mal eine sehr große Frage an Sie. Glauben Sie an Wunder? Schwierige Frage. Für die Kirche ist ein Wunder nur eine Voraussetzung dafür, dass ein Mensch selig gesprochen werden kann. Fast 80 Jahre haben die Brüder und Schwestern des Salvatorianerordens auf ein Wunder gewartet und damit auch auf die Seligsprechung ihres Ordensgründers. Gestern war es soweit. Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan. Er wurde in Rom selig gesprochen. Jordan lebte von 1848 bis 1918. Er stammt aus Kurtweil im Kreis Waldshut. Und meine Kollegin Petra Jehle hat den Geburtsort des seligen Pater Jordans besucht.
Das Geburtshaus von Johann Baptist Jordan steht am Rande des alten Ortskerns, unweit des Neubaugebiets. Es ist ein kleines, unscheinbares Haus, schief eingepfercht in einer Häuserzeile.
Dieses schmale Haus
6 Meter breit, mehr ist es nicht. Die Familie Jordan wohnte oben, 4 Kinder, war also sehr ärmlich.
Es gibt die Berichte, dass der Pater Jordan auch in der Schlucht gefischt hat, um was auf den Tisch zu bringen, weil sie teilweise wirklich zu wenig zu essen hatten wohl.
Marli Schlageter ist mit Pater Jordan groß geworden, sagt sie. Schon ihre Oma habe für die Salvatorianer Führungen gemacht. Pater Bernhard Fuhrmann kam vor 7 Jahren nach Gurtweil, auch mit dem Auftrag seines Ordens, die Seligsprechung voranzutreiben. Ein schwieriger und langwieriger Prozess, was zum Leben Jordans irgendwie zu passen scheint. 21 Jahre hat es gedauert, bis er endlich aufs Gymnasium konnte. Kein Geld, keine Bildungschance. Jordan musste sich durchbeißen. 1878 wurde aus Johann Baptist Jordan Pater Franziskus Jordan. Nur 3 Jahre später gründete er bereits einen eigenen Orden, die Salvatorianer.
Er ist gleich nach Rom gegangen dann zum Sprachenstudium. Und für ihn war immer weltweit das ganz Wichtige. Und zwar alle Menschen irgendwie zu Gott zu führen. Und seine Spiritualität war eben auch die Einfachheit und für die Menschen da zu sein. Und dass Gott will, dass der Mensch heil ist. Und zwar ganzheitlich.
Ein Vordenker in vielen Bereichen, sagt Pater Bernhard. Er habe auch von Anfang an Frauen und Laien in seine Arbeit mit eingebunden. Die Salvatorianer sind bis heute in 40 Ländern der Welt mit 3000 Frauen, Männern und Laien vertreten. 79 Jahre lang haben sie die Seligsprechung Jordans vorangetrieben. Für die wird nicht nur der Lebenswandel genau geprüft, es muss auch ein medizinisch nachweisbares Wunder geschehen.
Das Wunder, dann sucht man nicht nach, sondern das kommt zu einem. Und dass Menschen dann sagen, guck mal hier, ich habe gebetet und das ist mir passiert.
2014 war es soweit. Ein Ehepaar in Brasilien berichtet, dass sie nach Auskunft aller Ärzte ein schwer krankes Kind bekommen würden. Sie bildeten eine Gebetsgruppe, die sich an Pater Jordan wandte. Das Kind wurde gesund geboren. Papst Franziskus erkannte dies als Wunder an. Der Weg für die Seligsprechung war vorbereitet. Und in Gurtweil wehen nun seit Wochen die Fahnen. Das Taufbecken in der Kirche und die Büste im Pfarrgarten sind frisch poliert. Das Geburtshaus soll zur Gedenkstätte werden. Und auch eine Reliquie Jordans soll von Rom zurück nach Gurtweil kommen.
Die Seligsprechung macht es dann noch mal präsenter, was für eine große Persönlichkeit er doch war. Das freut uns jetzt natürlich schon.
Vielleicht waren Sie in den letzten Tagen ja auch dabei. Über 60.000 Online-Besucher haben beim Ökumenischen Kirchentag bis gestern mitgemacht. Bibelarbeiten sind ein fester Bestandteil von Kirchentagen. Da legen dann nicht nur Pfarrer und Theologen, sondern auch Politiker und Comedians die Bibel aus. Beim digitalen Kirchentag konnte man so einen Streifzug machen und sich durch die Bibelarbeiten der Prominenz klicken. Klaus Hofmeister hat das gemacht und er ist unter anderem bei Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann gelandet.
Lassen Sie mich mit einem kurzen Witz beginnen. Zwei Dinosaurier sitzen auf einem Berg und gucken aufs Meer. Auf einmal fährt die Arche Noah vorbei. Da sagt der eine Dino zum anderen, Mist, war das etwa heute?
Die Dinos haben die rettende Arche verpasst, sie sind ausgestorben. Der Bibeltext von der Sintflut ist eine Steilvorlage für den grünen Politiker. Denn steigende Wasserspiegel, die damals alles Leben vernichteten, die bedrohen auch heute die Welt.
Die Welt geht mit dem Menschen unter, nicht weil Gott es so will, sondern weil sich der Mensch mit seinem verantwortungslosen Tun mit ins Verderben reißt.
Kretschmanns Bibelarbeit hat theologischen Tiefgang. Bei der Rettung der Tiere und der Menschen sind wir laut Bibel nämlich nicht blinden Kräften ausgeliefert. Gott setzte schon vor 3000 Jahren auf die Verantwortung des Menschen.
Gott gibt für die Rettungsaktion zwar eine klare Anweisung vor, bis hin zu einem detaillierten Bauplan der Arche. Aber gebaut und mit Tieren befüllt wird die Arche von Noah.
Und damit deutet sich an, die Zerstörung der Welt wie auch ihre Rettung liegt in unserer Hand und Verantwortung. Bevor Kretschmann das in seiner bedächtigen Art ausführt, schaue ich bei Eckart von Hirschhausens Bibelarbeit vorbei, denn ich habe schon lange nicht mehr gelacht. Aber der Arzt und Comedian präsentiert sich in seiner Bibelarbeit ebenfalls sehr ernst. Auch ihm lastet die Klimakrise auf dem Gewissen, gerade auch als Christ.
Wenn der Kern des Christentums die Nächstenliebe ist, dann müssen wir die Übernächstenliebe erfinden. Auch die Menschen im Blick zu haben und ihnen was übrig zu lassen vom großen Kuchen der Ressourcen, die begrenzt sind, die noch kommen mögen.
Zurück bei Hessens Ministerpräsident Bouffier, der auf Geheiß des Thüringer Kollegenfreundes Bodo Ramelow nun die Sintflutgeschichte auslegt. Anders als Kretschmann, eher frei assoziierend und im Duktus eines Grußwortes. Er redet über den neuen Bund, den Gott nach der Sintflut mit den Menschen schließt und sagt, der Bund, das ist die Orientierung, die wir brauchen, gerade jetzt in der Krise. Und er landet dann schließlich bei unserem Grundgesetz.
Dieses Grundgesetz kann man nur verstehen, wenn man sich orientiert an diesem Bund, also im weitesten Sinne an den Grundwerten, auch und gerade unseres christlichen Glaubens. Die Ebenbildlichkeit Gottes, jedes Einzelnen, unabhängig, woher er kommt.
Soweit so richtig, aber ich schaue lieber nochmal bei Winfried Kretschmann vorbei. Der ist inzwischen auch schon weiter. Noahs Arche steht wieder auf dem Trockenen und der Ministerpräsident lobt Noahs Kreativität, Mut und Entschlossenheit, mit der auch wir heute unsere Klimaziele angehen müssten.
Für die Dinos ging es nicht gut aus, aber wir haben es noch in der Hand. Mit Gott als Verbündeten.
Wenn Politiker und Comedians predigen, Bibelarbeiten beim Ökumenischen Kirchentag. Heute Vormittag geht der Kirchentag dann mit einem großen Gottesdienst zu Ende. Und mehr zum Ökumenischen Kirchentag finden Sie auch bei uns im Netz auf swr1.de/sonntagmorgen. Große Protestaktion in ganz Deutschland gestern gegen den Paragraphen 218. Vor allem Frauen haben damit gegen die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen protestiert. Unter anderem in Heidelberg, Karlsruhe, Koblenz oder auch in Mainz. Unterstützt wurden die Proteste von über 100 Organisationen, darunter zum Beispiel Pro Familia. Es geht, wie gesagt, um den Paragraphen 218 Strafgesetzbuch. Den gibt's jetzt seit 150 Jahren. Und dieser Paragraph sagt, ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland illegal, er bleibt aber straffrei, wenn eine Frau unter anderem vor der Abtreibung zu einem Beratungsgespräch geht. Das kann zum Beispiel bei Pro Familia stattfinden. Gudrun Christ ist Geschäftsführerin vom Landesverband Pro Familia Baden-Württemberg. Ich habe mit ihr gesprochen. Neben dem Aktionstag gestern gibt es in diesem Jahr auch eine Kampagne. 150 Jahre Kriminalisierung sind genug. Und ich wollte zuerst von ihr wissen, was ist da genau das Thema?
Es geht darum, dass der Paragraph 218 jetzt seit 150 Jahren im Strafrecht, seit 150 Jahren der Widerstand dagegen sehr groß ist. Wir haben zwar heute eine Regelung, die den Abbruch straffrei stellt, aber er ist nach wie vor unrechtmäßig und es ist nach wie vor ein Tabu und mit großen Folgen. Er ist nicht Teil der Gesundheitsversorgung und wir möchten erreichen, dass da eine Diskussion darüber stattfindet, was man stattdessen braucht. Man braucht ein Recht, das den Schwangerschaftsabbruch eben nicht im Strafrecht, sondern als Teil der Gesundheitsversorgung sieht. Da gehört auch Verhütungsberatung dazu, da gehört kostenfreie Verhütung dazu, da gehört sexuelle Bildung, eben auch Aufklärung dazu. Das sieht man ja auch, dass es wirklich wirkt. Wir haben kaum noch Jugendschwangerschaften, das ist einfach wichtig. Das muss man außerhalb des Strafrechts regeln. Der Schwangerschaftsabbruch ist dann ein Teil. Ja.
Und Sie sagen auch, die Selbstbestimmung der Frau ist besonders wichtig.
Die jetzige Regelung geht ja davon aus, dass sie nicht in der Lage ist, diese Entscheidung zu treffen und stellt das ungeborene Leben über ihre Persönlichkeitsrechte und über ihr Selbstbestimmungsrecht. Das halten wir nicht für richtig. Viele Frauen haben ja sehr, sehr individuelle Gründe und das muss man respektieren. Es geht auch um eine Entscheidung, die sie mit Würde treffen können muss.
In welcher Stimmung oder mit welcher Haltung kommen denn die Frauen zu Ihnen in die Beratung?
Also in der Regel ist eine ungewollte Schwangerschaft ein Schock, ja. Und die Frauen kommen sehr verunsichert. Einmal durch die Situation selbst, aber auch, weil sie wissen, sie müssen in diese Beratung kommen. Es ist eine Pflichtberatung und sie müssen jetzt hier offenbaren, was sie dazu bewegt.
Kommen die Frauen denn oft auch in die Beratung mit der Haltung, eigentlich möchte ich gar nicht hier sein, aber ich muss dieses Gespräch eben machen?
Es behindert schon zunächst sehr das Gespräch, dass es eine Pflichtberatung ist. Das muss man einfach sagen. Das Gespräch kann ihr als Reflexionsraum dienen. Ja, sie kann alle Fragen stellen, die sie bewegen rund um ihre Schwangerschaft. Sie kann sehr offen sprechen. Es ist keine Gewissensprüfung, sondern es ist ein Reflexionsraum. Sie kann alle Informationen bekommen. Sie entscheidet am Ende, ob sie Mutter werden möchte oder ob sie die Schwangerschaft abbricht.
7 von 10 Frauen, die im letzten Jahr einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen, die waren zwischen 18 und 34 Jahren alt. Welche Frauen kommen zu Ihnen in die Beratung?
Also zunächst mal wundert man sich, es sind, glaube ich, eher nicht die Frauen, von denen man es erwartet, es sind fast keine Minderjährigen. Es sind eher Frauen zwischen 30 und 40 ist die größte Gruppe, ja, die eigentlich denken, sie haben die Verhütung im Griff. Ja, und da passiert es dann eben. Kein Verhütungsmittel ist 100% zuverlässig und Sexualität ist jetzt auch nicht immer planbar. Der Großteil hat zum Beispiel mindestens ein Kind, über 60%. Ein Großteil hat 2 oder mehr Kinder. Also es sind eben gerade nicht die ganz Jungen, die jetzt alles Mögliche ausprobieren.
Kommt es vor, dass Frauen nach der Beratung ihre Entscheidung für oder gegen ein Kind nochmal ändern? Oder ist es eher so, dass die Entscheidung schon feststeht und Sie nur in Anführungszeichen weitere Infos geben?
Also aus Untersuchungen weiß man schon, dass das Gros der Frauen die Entscheidung getroffen hat oder mit einer festen Vorstellung kommt. Wie die Frau sich letztlich entscheidet, das wissen wir am Ende gar nicht. Denn nach der Beratung muss sie sowieso eine dreitägige Wartezeit einhalten, bevor der Abbruch vorgenommen werden kann. Und wir wissen das oft nicht, es sei denn, sie kommt nochmal, weil sie sich entschieden hat, das Kind zu bekommen, über Hilfen beraten zu lassen. Und aus Untersuchungen weiß man eben auch, dass etwa die Hälfte der Frauen, die ungewollt schwanger sind, sich am Ende doch entscheiden, Mutter zu werden. Ob das auf die Beratung zurückzuführen ist, das bezweifeln wir.
Sagt Gudrun Christ, Geschäftsführerin vom Landesverband Pro Familia Baden-Württemberg. Bundesweit sind gestern Menschen gegen die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen auf die Straße gegangen. Aufgerufen dazu hatte ein Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Ob wir später mal im Beruf erfolgreich sind, das entscheidet sich leider immer noch sehr oft schon während der Schulzeit. Besonders schwer haben es da Kinder mit Migrationshintergrund. Sie müssen die deutsche Sprache lernen und sich dann mehr oder weniger alleine zurechtfinden, weil ihre Eltern sie oft nicht so gut unterstützen können. Hava Engin, Professorin für Pädagogik in Heidelberg, und Salvatore Ruggiero, Unternehmenssprecher von Schottglas in Mainz. Die zwei haben es trotz Hindernisse geschafft, Karriere zu machen. Sie sind in den 70er in Deutschland zur Schule gegangen. Und meine Kollegin Claudia Barthe hat beide getroffen.
Mitte der 70er Jahre ging man in den Schulen davon aus, dass die Kinder von Gastarbeitern nur kurz in Deutschland bleiben und bald wieder in ihre Heimat zurückkehren. Deshalb wurden viele in der Grundschule nur in ihrer Muttersprache unterrichtet. Auch Hava Engin, Tochter türkischer Gastarbeiter. Doch wegen ihrer guten Noten überzeugte die Lehrerin ihre Eltern davon, sie nach 3 Jahren in eine deutsche Klasse zu schicken. Es war ein entscheidender Wendepunkt in ihrem Leben, sagt die 52-jährige Pädagogikprofessorin heute. Eine besondere Förderung gab es für sie nicht. Sie musste von Anfang an im Unterricht alles mitmachen. Diktate schrieb sie nach Gehör.
Als die Diktate zurückkamen, stand unter meiner Arbeit immer unzensiert. Und dann wusste ich gehöre nicht dazu. Das ging mir sehr nah. Im zweiten Halbjahr habe ich dann ein Diktat bekommen, was mit einer 5 plus, glaube ich, benotet war. Das war und ist bis heute die schönste Note meines Lebens, weil ich wusste, jetzt gehöre ich dazu.
Bald gehörte sie auch in der deutschen Klasse zu den besten Schülerinnen. Trotzdem wurde sie immer unterschätzt, sagt sie. Zum Beispiel wäre sie gerne auf das Gymnasium gegangen, wo 2 ihrer Mitschülerinnen nach der Grundschule hinwechseln sollten.
Die haben immer angegeben, haben gesagt, wir gehen jetzt auf diese Schule. Und dann gab es eben die Zeugnisse und dann habe ich mir deren Noten angeguckt und meine Noten, und die waren identisch. Und da bin ich zu meiner Lehrerin und habe gesagt, ich möchte auch auf die Schule, auf die Esther und Claudia wechseln. Dann sagt die Lehrerin zu mir, ach, aber du bist ein Gastarbeiterkind, das schaffst du nicht.
Einige Jahre später kommt sie doch noch an diese Schule, als Referendarin mit den Fächern Deutsch und Biologie. Trotz der Skepsis einiger ihrer deutschen Lehrer hat Hava Engin Karriere gemacht. Ein großer Vorteil war, sagt sie im Rückblick, dass es damals nur wenige Kinder mit Migrationshintergrund in deutschen Schulklassen gab. Sie war gezwungen, sich schnell anzupassen. Wichtig war aber auch die Einstellung ihrer Eltern.
Sie haben uns mental enorm unterstützt und sozial. Da sind wir auch sehr dankbar, mein Bruder und ich.
Auch die Eltern von Salvatore Ruggiero legten viel Wert auf eine gute Ausbildung. Die Familie war aus Italien eingewandert. Salvatore Ruggiero wurde in Mainz geboren. Er und seine Geschwister wurden auf eine deutsche Schule geschickt. 2-mal die Woche finanzierten die Eltern Nachhilfeunterricht bei einer pensionierten Lehrerin, weil sie wegen der Sprache ihren Kindern nicht bei den Schulaufgaben helfen konnten.
Meine Eltern haben alles für uns getan. Die haben sich ehrlich gesagt nie was geleistet. Die haben sozusagen alles in uns investiert.
Er und seine Geschwister waren schnell integriert, sagt der 51-Jährige. Er hatte viele deutsche Freunde und spielte in einem Mainzer Fußballverein. Auch die Lehrer nahmen Rücksicht.
Man hat einfach versucht, das nochmal mit einer Extraschleife sicherlich nochmal zu erklären, nochmal zu vertiefen oder nach dem Unterricht dann nochmal 10 Minuten darüber zu reden.
Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung bei Schottglas in Mainz. Bis heute arbeitet er dort, inzwischen in der Abteilung Presse und Marketing.
Wenn man gemütlich mit Freunden zusammensitzt, entstehen ja oft die besten Ideen. So war das auch bei Sven Finke-Bieger aus Kästen an der Mosel. Es war ein gemütlicher Abend mit seinem Mann und der damaligen Weinkönigin. Und Sven sagt im Spaß, wenn ihr keine Nachfolgerin findet, dann mach ich euch die Weinkönigin. Schnell wurde dann aus dieser Schnapsidee Realität. Sven wurde die erste männliche Weinkönigin Deutschlands. Inzwischen lebt er seit vielen Jahren mit seinem Mann hier in Kästen und er fühlt sich in diesem 330-Einwohner-Dorf richtig wohl.
Also die Tatsache, dass ich mit einem Mann zusammenlebe und mittlerweile auch verheiratet bin, war hier im Dorf eigentlich gar kein Problem. Wir sind auch nicht die Einzigen hier im Dorf und ja, wir Kästner sind ein sehr modernes Völkchen.
Sven lebt schon seit 10 Jahren in Kästen. Er wohnt zusammen mit seinem Mann. 14 Jahre sind die beiden schon ein Paar. Und die Erfahrungen, die Sven und sein Mann mit ihren Mitmenschen in Kästen bisher gemacht haben, waren durchweg positiv, sagt er.
Am positivsten war, dass es gar kein Gegenstand von Gesprächen war. Also es wird einfach so angenommen und da wird gar kein Wort drum gemacht. Es ist einfach so und keiner sagt was Negatives. Positiver kann es ja eigentlich gar nicht sein.
Vor 5 Jahren hat der Ortsbürgermeister von Kästen Sven dann gefragt, ob er Weinkönig werden will. Für Sven eine wahre Krönung. Doch das gefiel offenbar nicht jedem in dem kleinen Moselort, erzählt Sven.
Es gab tatsächlich ein dummes Plakat von irgendeinem Knallkopf. Aber da kam dann auch wieder die Dorfgemeinschaft direkt zum Tragen. Unser Nachbar hat keine 20 Minuten später dieses Plakat schon weggemacht, bevor überhaupt jemand was gesehen hat. Also die Reaktion auf dieses Plakat war eigentlich immer Unverständnis. Auch unterstützende Worte für mich. Also da war niemand, der das irgendwie befeuert hat, sondern ganz im Gegenteil gesagt hat, vergiss das, ignorier das. Sowas macht eh kein intelligenter Mensch.
Auf die Reaktion der Dorfgemeinschaft ist der Ortsbürgermeister von Kästen, Michael Beer, stolz.
Man denkt immer, im Dorf ist man rückständig, aber das ist gar nicht so, weil hier im Dorf jeder kennt jeden und man hat einfach den Mensch vor Augen. Und ich denke, das ist auch der Vorteil. Es wird immer gesagt, in der Stadt kann man einfacher leben, aber man lebt anonymer, man kann untertauchen. Hier im Dorf kennt jeder jeden und man nimmt den an, wie er ist. Glaube ich, der Vorteil im Dorf.
Und den weiß der 29-jährige Sven Finke-Bieger zu schätzen.
Thema war es nie, dass ich mit einem Mann zusammenlebe. Ich denke, die meisten mögen mich als Person und alles andere war wirklich nie Thema. Ich fühle mich so wohl, wie ich mich wohlfühlen kann.
Pausenbrote für die Kinder schmieren, ein schneller Kaffee auf dem Weg zum Auto oder die Liebste nochmal ganz schnell umarmen, bevor es ins Büro geht. Bis vor gut einem Jahr ging es in den meisten Familien morgens oft stressig zu. Das ist jetzt meistens anders, denn man verbringt oft den ganzen Tag zu Hause. Die Eltern im Homeoffice, die Kinder im Homeschooling. Für viele eine echte Herausforderung. SWR-Reporter Markus Bender stellt uns eine Familie aus Karlsruhe vor.
Von zu Hause aus zu arbeiten. Informatiker Nils aus Karlsruhe genießt die Chance, so mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.
Du kannst halt mittags mal, wenn das Wetter schön ist, mit den Kindern einfach was machen, einfach mal rausgehen, einfach mal in den Garten gehen. Das hat man halt früher, wenn man im Büro war, nicht gemacht. Da konnte ich nicht einfach heimfahren für eine halbe Stunde, eine Stunde.
Dafür muss nebenbei aber auch der Schulunterricht für Tochter Sophia organisiert werden. Sie hat Wechselunterricht. In dieser Woche soll sie zu Hause vor dem Laptop am Unterricht teilnehmen. Aber irgendwie scheint das nicht so ganz zu klappen.
Es braucht ganz schön lange heute.
Leider ist der Server gerade überlastet. Ich hoffe, dass Moodle nachher um 11.30 Uhr wieder gehen wird. Also, E-Mail von der Lehrerin, dass jetzt wohl kein Unterricht stattfindet. Tja, was machen wir dann jetzt? Erstmal frühstücken gehen, oder?
Ausgiebig frühstücken, das geht zurzeit immer öfter, eben weil alle zu Hause sind.
Hier ist die Butter!
Mit am Tisch sitzen jetzt auch der 5-jährige Mal und Nils Frau Gianni. Sie ist ebenfalls im Homeoffice, arbeitet in Teilzeit bei einer Webdesign-Firma. Ihr Arbeitsplatz ist das Wohnzimmer. Und das ist herausfordernd, weil es eben auch von den Kindern in Beschlag genommen wird.
Also irgendwann geht es nicht mehr. Irgendwann bin ich einfach so müde oder es wird zu laut. Wenn ich 8 Stunden arbeiten muss, dann mache ich die 8 Stunden, versuche mich dran zu halten und mache den Computer halt. Klappe das zu.
Die Kinder fordern es halt auch irgendwie ein, ja. Ne, weil du hier unten sitzt. Ja, die Kinder springen um dich herum.
Ist ja auch das Wohnzimmer.
Und das ist ja eben auch nicht das Arbeitszimmer von Nils. Da ist es nämlich ruhiger. Aber bei ihm gibt es eigentlich immer viel zu viel zu tun. Und das ist im Homeoffice eine echte Herausforderung.
Man schafft halt den Absprung manchmal nicht. Ne? Man kann immer nochmal hingehen. Man hat immer so Gedanken, ich wollte das noch machen, jenes noch machen. Also insofern die Gefahr, sich da halt auch irgendwo auszubeuten, das ist halt auch da. Ne? Da muss man halt dazwischen irgendwie jonglieren und den Mittelweg finden.
Die Kinder können sich zu Hause gut beschäftigen. Ihnen wird nie langweilig. Draußen wird im Garten gespielt, dann kommt mal eine Freundin zu Besuch. Und Sophia hat ganz nebenbei für sich Tanzen entdeckt.
Es ist sehr schön. Andererseits möchte ich auch wieder in die Schule gehen, um meine Freunde zu sehen.
Zu Hause zu arbeiten, das bedeutet für die 4-köpfige Familie zwar Freiheiten, dadurch fehlt ihnen aber auch der Kontakt zu Mitschülern und Kollegen. Und die Familie, vor allen Dingen die Eltern, müssen sich immer wieder auf Planänderungen im Homeoffice-Alltag einstellen.
Ich habe mich dran gewöhnt, wie das ist.
Ja, absolut. Klar, also, ich reg mich nicht auf oder mache mir da keine Probleme, wenn es anders läuft. Ich denke, es ist eine Einstellungssache, dass man halt die Dinge so nimmt, wie sie kommen und das Beste draus macht.
Alle unter einem Dach und das 24 Stunden lang. Was wir so bisher noch nicht kannten, das ist fast schon Normalität. Seit gut einem Jahr verbringen viele Familien in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg viel Zeit miteinander. Vielleicht manchmal mehr als dem einen oder der anderen lieb ist. Viele Familien verbringen also viel Zeit miteinander. Wir haben es gehört, die Kinder werden dann daheim unterrichtet. Der Papa arbeitet aus dem Esszimmer, die Mama vielleicht aus dem Hobbykeller. Ich habe dazu mit Susanne Binder gesprochen. Sie ist Leiterin des Jugendzentrums Holzgerlingen Mutpol von der Diakonischen Jugendhilfe. Bevor wir über den Lagerkoller sprechen, es gibt auch schöne Seiten. Zum Beispiel diese Woche, da kam während einer Online-Besprechung hier bei SWR 1 bei einem Kollegen der kleine Sohn ins Bild und hat dem Papa dann einen dicken Kuss auf die Backe gegeben. Einfach so. Das war dann für alle lustig und auch eine schöne Situation. Okay, für den Papa vielleicht nicht unbedingt. Aber dieses Beispiel zeigt, Frau Binder, ein Jahr alle zu Hause, das hat auch schöne Seiten, oder?
Ja, auf jeden Fall, das können wir bestätigen. Es hat schöne Seiten. Und wenn Sie gerade das Beispiel nennen mit dem kleinen Jungen, das ist sehr berührend. Ich denke, auch die Papas haben da auf der einen Seite einen größeren Genuss, indem sie mehr am Familienleben teilnehmen. Das sehen wir auch als großen Gewinn für die Familien, dass die Familien insgesamt ihr Familienleben mehr zusammen erleben, gemeinsam auch im Alltag entschleunigen. Und auch der Termindruck, der von außen kommt, der fällt auch weg. Von daher gibt es ganz viele Dinge, die sehr positiv für Familien sind.
Wenn Sie jetzt mit den Familien sprechen, was hat sich da im letzten Jahr alles verändert?
Schon allein die häusliche Situation. Es gibt Familien, die haben ja auch nur eine Wohnung, bestimmte Quadratmeter zur Verfügung. Wie Sie so schön gesagt haben, es gibt bei manchen nicht den Hobbykeller. Und das hat sich grundlegend verändert und auch die Spannung in der Familie, das auszuhalten, den ganzen Tag zusammen zu sein. Das finde ich unglaublich, was da von der Familie abverlangt wird.
Wenn jetzt das große Chaos ausbricht, was raten Sie Mamas und Papas, denen daheim die Decke auf den Kopf fällt?
Rausgehen, immer rausgehen, sich anziehen, egal welche Wetterlage. Es gibt für keine Wetterlage irgendeinen Grund, nicht rauszugehen. Man kann sich einpacken. Ich empfehle immer, rausgehen, die Köpfe frei werden lassen, in den Wald gehen oder wenn es auf den Spielplatz geht, entweder gemeinsam oder sich aufteilen. Weil oft entstehen ja dann solche Stresssituationen in der Familie, wo es gut ist, man trennt sich auch. Man sagt, okay, die Mama geht mit dem und der Papa geht mit dem oder der Papa darf eine Weile raus, weil der hält es gar nicht mehr aus. Also die Mama muss mal eine Weile durch den Wald joggen und frische Luft. Wir wissen, wenn wir rausgehen, uns bewegen, dann haben wir gleich wieder mehr Adrenalin, schütten wir aus. Das tut uns allen gut.
Ein Thema, das leider auch präsent ist, das ist die häusliche Gewalt. Erst vor ein paar Tagen gab es Meldungen dazu. Zum Beispiel die Zahl der Beratungen am bundesweiten Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist letztes Jahr deutlich gestiegen. 15% im Vergleich zum Vorjahr. Beobachten Sie das auch?
Also jetzt im Blick von häusliche Gewalt mit Frauen, jetzt nicht explizit, eher bei Familien nehmen wir es sehr wohl wahr, dass es da viel gravierender wird, dass Familien, die vor Corona zum Beispiel schon wieder zu ihren Ressourcen gefunden haben und vorher Unterstützung hatten, aber danach wieder gesagt haben, jetzt schaffen wir es wieder, wir sind gut gestärkt, wir schaffen das auch ohne Unterstützung. Da merken wir jetzt, die Familien kommen viele wieder, die sagen, wir sind restlos ausgepowert, wir haben keine Ressourcen mehr, wir schaffen das mit unseren Kindern nicht mehr. Auch viele Alleinerziehende, muss man einfach dazu sagen. Und wir versuchen da auch mit unterstützen, indem wir die Familien zusätzlich noch begleiten.
Schauen wir noch mal in die Zukunft. Was glauben Sie, wird sich das Familienleben nachhaltig verändern oder gehen wir in einigen Monaten wieder zurück zum Alten?
Also ich würde es jeder Familie wünschen, dass sie nicht wieder in das Alte zurückgehen. Ich wünsche jeder Familie, sie würden aus dieser Zeit auch ein Stück weit den Gewinn in den Mittelpunkt stellen, um zu merken, okay, es hat uns gut getan. Wir wurden zwar gefordert, aber es hat uns auch als Familie gut getan. Auch die Zeit gemeinsam gestalten, nicht nur die Terminierung, wo jeder hingeht, wo jeder eingeteilt wird, sondern gemeinsame Dinge zu finden als Familie und nicht nebenher leben miteinander, indem die Mama gestresst vom Alltag kommt und dann das Kind in der Kita abholen muss. Wo gibt es aber auch Dinge, die man vielleicht auch lassen kann? und eher zu gucken, wo entschleunige ich da auch und wo habe ich einen größeren Gewinn, wenn ich mir mehr Zeit für meine Familie nehme.
Sagt Susanne Binder, Leiterin des Familienzentrums Holzgerlingen-Mutpol von der Diakonischen Jugendhilfe. Übermorgen, am Dienstag, tritt der neue Landtag in Rheinland-Pfalz zum ersten Mal zusammen. 101 Abgeordnete hat der Landtag. Nur zwei davon haben einen Migrationshintergrund. Manche kritisieren, dass der Landtag damit die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz gar nicht richtig repräsentiere. Denn nach Zahlen des Mediendienstes Integration hat gut ein Viertel aller Menschen hier eine Migrationsgeschichte. Georginia Kanzungu-Haas ist eine der beiden Landtagsabgeordneten mit Migrationshintergrund. Die SPD-Politikerin aus Hasloch ist zum zweiten Mal in den Landtag gewählt worden. Sie ist verheiratet, evangelisch, hat 4 Kinder und ist von Beruf Lehrerin. Ihr Vater kam aus Kenia nach Deutschland. Mein Kollege Marc Kleber über Georginia Kanzungu-Haas, ihren Weg in die Politik und die Frage, wie die Parlamente vielfältiger werden können.
Georginia Kanzungu-Haas hat eine klare Meinung. Ja, es müsse noch mehr passieren, damit die Zusammensetzung der Parlamente abbildet, wie vielfältig die Gesellschaft heutzutage ist.
Warum sind denn wenige Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Führungspositionen? Warum trauen die sich teilweise überhaupt erst gar nicht in eine Partei zu gehen? Warum fühlen die sich nicht repräsentiert? Da fängt es ja an.
Dass sich Georginia Kanzungu-Haas traute, in die Politik zu gehen, hatte sehr viel mit ihrem Vater zu tun, erzählt sie.
Der ja Kenianer ist und für den Politik etwas war, mit dem er sich immer beschäftigt hat. Und ich musste schon als Kind auch immer die Nachrichten mit ihm gucken. Und er hat auch gesagt, du musst wissen, wie das hier funktioniert, damit du dazugehören kannst.
1996 trat Georginia Kanzungu-Haas in die SPD ein, war mehrere Jahre Juso-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz. 2016 dann der Einzug in den Landtag.
Dass ich so ein Mandat erringen konnte, das ist für uns was ganz Großes, ne?
Wenn sie über ihre politische Karriere spricht, dann spricht sie auch von einem Rucksack, den sie getragen habe. Als sie jung war, sei beispielsweise eine Frage gewesen.
Ob der Wähler, die Wählerin denn das so für sich annehmen kann? Also ob die sich repräsentiert fühlen, wenn die jemanden sehen, der dann doch anders aussieht, einen schwierigen Namen hat?
Auch mit Rassismus umzugehen sei eine Strecke gewesen. Gegen Rassismus und Vorurteile zu kämpfen, ist der 43-Jährigen wichtig. Doch als Abgeordnete wollte Georginia Kanzungu-Haas nicht auf Migrations- und Integrationsthemen festgelegt werden.
Ich bin dann auch sofort quasi auf diese Einwanderungsgeschichte ein Stück weit zurückgefallen und musste dann auch ganz schön kämpfen, damit umzugehen in so einer öffentlichen Position.
Ganz bewusst hat sie sich dann für andere Themen entschieden, die auch mit ihrem Beruf als Lehrerin zusammenhängen. Kultur, Wissenschaft, Bildung. Gerade die berufliche Bestätigung als Konrektorin einer integrierten Gesamtschule habe sie auch für ihr politisches Engagement gestärkt, sagt Georginia Kanzungu-Haas.
Das ist natürlich für mich ein Empowering gewesen, dass ich gesehen habe, es funktioniert und ich werde hier angenommen, auch in so einer Position.
Vieles habe sich gut entwickelt, sagt die SPD-Politikerin, zum Beispiel die Vielfalt im öffentlichen Dienst. Damit auch die Parlamente vielfältiger werden, müssten Menschen mit Migrationshintergrund in anderen Bereichen der Gesellschaft sichtbarer werden und Verantwortung übernehmen.
Und wenn diese Menschen zeigen, dass sie das Land voranbringen, dann sind die auch automatisch natürlich KandidatInnen für zum Beispiel politische Mandate. Und dann ist der Sprung in die Politik nicht mehr weit.
Mit einem Schlussgottesdienst geht in diesen Minuten der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt zu Ende. Zwei Besonderheiten hatte dieser Kirchentag. Er war erstens ökumenisch, wurde also von beiden großen Kirchen gestaltet. Und er war zweitens digital. Das war ein Novum. Denn im Vorfeld hatten die Veranstalter lange diskutiert, ob man ihn Corona-bedingt lieber ausfallen oder digital durchführen wolle. Doch wie ist der dritte ökumenische und erste digitale Kirchentag gelungen? Unser Kommentar dazu von Ulrich Pick.
War dies wirklich ein ökumenischer Kirchentag, der Anstöße gab und in Erinnerung bleibt? Ich meine eher nicht. Denn es fehlte viel, was Kirchentage bislang immer geprägt hat. Es fehlte das gemeinsame Singen, das gemeinsame Essen und Feiern, es fehlten die vollen Busse und U-Bahnen, das intensive Diskutieren und auch das Kennenlernen vieler neuer Menschen. Kurzum, es fehlten die wichtigen emotionalen Seiten, die einen Kirchentag so unverwechselbar machen. Da aber diese emotionalen Seiten gerade für die junge Generation so wichtig sind und die beiden immer älter werdenden Kirchen diese Generation mehr denn je brauchen, hat man sich in Frankfurt deutlich unter Wert präsentiert. Gewiss, es wurden wichtige Themen angesprochen und dringende Probleme diskutiert. Zusammenhalt in der Gesellschaft, globale Gerechtigkeit, Glauben und Vertrauen in Pandemiezeiten. doch nur eingeschränkt, weil Corona-bedingt in digitaler Form. Wer die Veranstaltungen vor dem Laptop verfolgte, hatte quasi den großen Kirchenfunksatelliten angeschaltet und konnte nun zwischen zahlreichen interessanten Sendungen hin und her seppen. Konsum statt mitmachen. Hinzu kommt, dass das digitale Format spontanes Handeln nur beschränkt zuließ. Dies zeigte sich vor allem in der Debatte um Antisemitismus. Hier überrollten nämlich die aktuellen Ereignisse die Planungen und konnten im Programm nicht eingefangen werden. Wie wichtig wäre es gewesen, wenn über die antisemitischen Aktionen in Bonn, Münster und Gelsenkirchen, die weite Teile der Republik aufgewühlt haben, live auf dem Kirchentag diskutiert worden wäre. Stattdessen gab es ein im Vorfeld aufgezeichnetes Forum, das zwei interessante Aspekte lieferte, im Spiegel der aktuellen Ereignisse aber eher trocken und akademisch wirkte. Und so bleibt die Frage, ob die Veranstalter wirklich das erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben. Oder ob es, gerade weil die Kirchentage die großen Begegnungs- und Austauschforen der Republik sind, nicht besser gewesen wäre, wenn das Frankfurter Ökumene-Treffen lieber zu einem späteren Datum stattgefunden hätte, dafür aber leibhaftig und mit allem Gewohnten drum und dran. Ich meine, Letzteres wäre besser gewesen.
Ein Kommentar von Ulrich Pick. Der Ökumenische Kirchentag geht heute zu Ende. Mehr dazu finden Sie auch bei uns im Netz auf swr1.de/sonntagmorgen. Und heute Mittag ist dann übrigens noch die Staffelübergabe. Und zwar an den nächsten Evangelischen Kirchentag, der ist in Nürnberg. Und an den nächsten Katholikentag, der findet dann in gut einem Jahr in Stuttgart statt. Egal ob im Westerwald, im Ahrtal oder auch im Schwarzwald. Schön ist es überall bei uns hier im Südwesten. Es gibt allerdings ein paar Orte, die sind besonders Kraftorte. Also Orte, die Halt geben oder Trost und Inspiration spenden. Einer dieser Orte liegt in Heiligenbronn im Waldachtal im Kreis Freudenstadt. Hier gibt es eine Wallfahrtskirche, eine Quelle und ein Schwesternhaus. Seit gut einem Jahr lebt hier jetzt eine neue Ordensschwester in diesem Schwesternhaus. Schwester Martina Küting aus dem Sauerland. Sie hatte den Ort im Internet gefunden und in den letzten Monaten umgestaltet.
Ein sonniger Nachmittag in Heiligenbronn. Die Kirchenglocken läuten, im Kräutergarten sprießt zaghaft Thymian, blühen Tulpen und Narzissen. Schwester Martina Küting zupft und ordnet an den Beeten, immer bereit zu einem freundlichen Gruß, wenn jemand vorbeikommt. Am Zaun hängen Tüten mit Samen. Eine Einladung, erklärt Schwester Martina.
Etwas mitzunehmen, etwas selber zu säen und wachsen zu lassen, was ja dann auch symbolisch nochmal dafür steht, dass wir diese Gemeinschaft in Heiligenbronn wachsen lassen möchten, dass etwas entstehen darf.
Zu dieser wachsenden Gemeinschaft sollen beispielsweise Ehrenamtliche gehören, die bei den Gottesdiensten helfen, beim Kirchenputz oder bei der Pflege des Kräutergartens. Andrea Kaub aus Waldachtal-Salzstetten ist vor einem knappen Jahr mit Schwester Martina ins Plaudern geraten. Jetzt hat sie eigene Aufgaben. Ohne Druck und Zwang, betont sie, dafür mit viel Wertschätzung. Dass Schwester Martina erst ein Jahr da ist, kommt ihr seltsam vor.
Weil das passt eigentlich gar nicht in ein Jahr rein. Die viele kleine Aktionen, die hier waren, unglaublich, wirklich. Und man fühlt sich hier so zu Hause, so wohl. Schwester Martina ist halt so greifbar, so normal, so nah.
Auch die Nachbarin Ingrid Jetter kommt immer wieder mit der Ordensschwester ins Plaudern und fühlt sich ihr schon verbunden.
Dadurch, dass ich persönlich Schwester Martina als sehr offen erlebe, ist es einfach, da einen Zusammenhalt zu spüren. War vorher auch, aber jetzt ist, ja, ich sag mal, eine gewisse Leichtigkeit auch hineingekommen.
Die Gemeinschaft, die Schwester Martina in Heiligenbronn weiter heranwachsen lassen will, soll kein exklusiver Club sein. Nichts, was andere ausschließt. Im Gegenteil.
Da, wo Glaubensgemeinschaften lebendig sind, da finden auch andere Menschen dazu. Davon bin ich überzeugt. Also wo wir dann selber die Räume und auch die eigenen Herzen öffnen, dort können Menschen ja Halt machen mal und Kräfte neu stärken.
Und dieses Angebot stehe allen offen.
Man muss nicht Christ sein, um nach Heiligenbronn zu kommen. Ein Mensch ist ein Mensch darf kommen und Menschen sind an diesem Ort willkommen, so wie sie sind, egal welcher Religion sie angehören.
Das war SWR1 Sonntagmorgen mit Sebastian Frisch. Einen schönen Sonntag Ihnen. Bis bald, wir hören uns.